RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Das Osterfest steht ja in diesem Jahr ganz unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine. In Gottesdiensten und bei den Ostermärschen spielt das Thema natürlich die zentrale Rolle. Und es sind ziemlich seltsame Zeiten, denn wie der russische Angriffskrieg beendet werden könnte, ist hoch umstritten. Die einen fordern schwere Waffen für die Ukraine, um der russischen Aggression zu begegnen. Das hört man nicht nur aus der Ampelkoalition. Die anderen fordern weniger Waffen und Verhandlungen, die Suche nach Kompromissen. Heute wird in der Region in Brandenburg an der Havel und in Berlin-Kreuzberg und Mitte demonstriert. Das Dilemma der Friedensbewegung wird dabei immer sichtbarer, die Widersprüche auch. Wie aber kann ein Frieden erreicht werden angesichts einer Eskalationsspirale, die kaum zu stoppen zu sein scheint? Über dieses Dilemma möchte ich jetzt sprechen mit der Friedensforscherin Dr. Claudia Baumgart-Ochse. Sie ist Projektleiterin am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Jetzt am Telefon. Frau Baumgart-Ochse, ich grüße Sie. Schöne Ostern.
Ja, guten Morgen, Herr Schulze.
Frau Baumgart-Ochse, geraten durch den Krieg in der Ukraine alte Gewissheiten der Friedensbewegung jetzt ins Rutschen?
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Der Krieg ist ja eine große Herausforderung für uns alle. Wir leben plötzlich mit einem Krieg in unserer Nachbarschaft und das stellt uns alle vor große Fragen und natürlich auch die Friedensbewegung.
Ist denn die Parole der Friedensbewegung, der alte Slogan Frieden schaffen ohne Waffen, derzeit naiv aus Ihrer Sicht?
Ja, das würde ich schon sagen. Also wir sind ja nicht mehr im Kalten Krieg. Sie wissen ja, die Ostermärsche und die Friedensbewegung sind ja eine Bewegung aus dem Kalten Krieg. Damals ging es gegen die atomare Aufrüstung. Das wurde befeuert nochmal durch die Kuba-Krise 1962. In den 80er Jahren war dann der Höhepunkt, als es gegen den NATO-Doppelbeschluss ging, als unheimlich viele Leute auf die Straße gingen. Die Angst vor einem Atomkrieg war sehr groß. Aber es war eben ein Kalter Krieg. Das heißt, es wurde ja noch nicht geschossen zwischen den beiden Supermächten. Jetzt wird geschossen und es ist ein heißer Krieg, der noch dazu mit Kriegsverbrechen geführt wird, der uns wirklich alle sehr entsetzt. Und deswegen ist tatsächlich der Slogan jetzt akut ein naiver, weil man damit ja der Ukraine das Recht abspricht, sich auch zu verteidigen.
Katapultiert sich die Friedensbewegung mit solchen Parolen wie eben Frieden schaffen ohne Waffen jetzt in die Bedeutungslosigkeit oder ist sie schon bedeutungslos?
Also die Friedensbewegung würde ich nicht als bedeutungslos einstufen. Ich denke, sie hat eine ganz wichtige Rolle gespielt, immer. Und ich habe auch großen Respekt vor pazifistischen Positionen. Also das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber man muss schon schauen, was ist sozusagen aktuell richtig und wichtig? Was muss man jetzt tun angesichts dieses heißen Krieges, angesichts dieser Aggression? Und was muss man auf lange Sicht tun? Und gerade in der Friedensforschung, aus der ich jetzt komme, gibt es viele Menschen, die sich mit Rüstungskontrolle, mit Abrüstung beschäftigen. Wir teilen da die Ziele. Auch wir wollen natürlich, dass Waffen abgerüstet werden. Aber dazu muss der richtige Moment sein. Und das ist es jetzt im Moment eben nicht. Das sind dann Dinge, wenn der Krieg irgendwann mal vorbei ist, und das kann unter Umständen noch lange dauern, muss man natürlich wieder sehen, wie kommt man auf den Weg von Rüstungskontrolle und Abrüstung zurück? Wie kann man Verhandlungen führen? Wie kann man über eine neue Friedens- und Sicherheitsordnung für Europa nachdenken? Aber im Moment liegt das alles eben in Trümmern.
Das heißt, Sie als Friedensforscherin sind jetzt für Waffenexporte in die Ukraine?
Ja, ich bin schon dafür, dass die Ukraine so ausgestattet wird, dass sie sich selbst verteidigen kann. Ich bin aber dagegen, dass wir sozusagen Schritte tun, die uns selbst zur Kriegspartei machen, weil ich glaube, das würde den Krieg in einer Weise eskalieren, die wir alle nicht wollen.
Ab wann wäre denn der Westen, Deutschland, die NATO-Kriegspartei?
Also es ging ja beispielsweise darum, dass Polen den Vorschlag gemacht hat, auch Kampfflugzeuge zu liefern. Das hätte bedeutet, dass da auch Piloten mit dabei sind, die nicht aus der Ukraine sind, sondern eben aus Europa. Das wäre eine Art von Kriegseintritt gewesen. Also da muss man genau differenzieren. Ich bin auch keine Militärexpertin, aber da muss man genau hinschauen, was liefert man. Hat man eigenes Personal auch im Spiel oder nicht? Also das sind solche Fragen, die da geklärt werden müssen.
Eine andere Frage wurde ja in der Ampel in den letzten Tagen sehr heftig debattiert, nämlich die Waffenlieferungen an die Ukraine. Am Abend gab es nun die Meldung, dem Land werden mehr als 1 Milliarde Euro für Waffenkäufe zur Verfügung gestellt. Aus Ihrer Sicht als Friedensforscherin, ist das ein Kurswechsel der Bundesregierung?
Das ist sicherlich ein Kurswechsel. Ich denke, Scholz ist in doch erheblich unter Druck geraten. Es waren ja auch 3 Abgeordnete der Ampel kürzlich erst in Kiew und haben sich das vor Ort angeschaut und haben auch nochmal drauf gedrungen, dass doch jetzt da mehr passiert. Und das ist natürlich ein Kurswechsel. Zumal wir eigentlich eine klare Richtlinie hatten, dass kein Kriegsgerät also in Kriegsgebiete geliefert werden soll, in Konfliktgebiete. Und klar, das ist natürlich nun eine Kehrtwende.
Was könnte daraus aus dieser Kehrtwende jetzt folgen? Russland ist ja sowieso schon offenbar der Ansicht, dass der Westen Kriegspartei ist, auch wenn das völkerrechtlich höchst umstritten ist und im Westen abgestritten wird. Aber könnte diese Zusage der Bundesregierung jetzt dazu führen, dass Russland den Krieg ausweitet?
Das denke ich so erstmal nicht, weil es jetzt darum geht, dass ja Geld zur Verfügung gestellt wird und die Ukraine dann selbst sozusagen kaufen kann. Das ist was anderes, als wenn wir jetzt direkt in den Krieg eintreten. Das sind schon 2 unterschiedliche Dinge.
Das könnte aber in Moskau anders gesehen werden, oder?
Gut, wie Moskau die Dinge sieht, ist für uns sowieso schwer einsehbar. Ich meine, ich glaube wirklich, dass die allermeisten Menschen überrascht waren, dass es überhaupt zu diesem Kriegseintritt gekommen ist. Von daher sozusagen Moskau und vor allem Putin einzuschätzen, ist, glaube ich, jenseits von dem, was ich leisten kann und was die meisten Leute leisten können. Von daher, natürlich, man geht jetzt auch Risiken ein, das ist klar.
Frau Baumgart-Ochse, gucken wir nochmal zurück zu den Ostermarschierern. An diesem Jahr gibt es harte Kritik an denen. Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff bezeichnete die Bewegung in einem Gastbeitrag in der Zeit als so wörtlich 5. Kolonne Putins, die den Verteidigern Kiews und Charkiws ins Gesicht spuckten. Und er steht mit dieser Kritik nicht alleine. Hat er aus Ihrer Sicht recht?
Also ich schätze Alexander Graf Lambsdorff, aber ich finde, da hat er jetzt wirklich ein sehr deutliches Freund-Feind-Schema aufgemacht. Ich würde doch eher für Differenzierung eintreten. Also ich denke, wir erleben ja alle so eine Art Ohnmachtsgefühl gegenüber diesem Krieg. Wir beobachten den quasi aus dem Fernsehen und wissen auch nicht so richtig, wie wir selbst nun helfen können oder was wir tun können. Wir spenden Geld, wir nehmen Flüchtlinge auf, okay. Aber ansonsten sind wir etwas ohnmächtig. Von daher ist der Impuls, auf die Straße zu gehen und auch für den Frieden zu demonstrieren und zu sagen, wir sind nicht einverstanden, das ist ja erstmal eine gute Sache. Und ich glaube auch viele von denen, die sich jetzt heute entschließen, rauszugehen und zu demonstrieren, haben diesen Impuls. Aber ich würde jedem raten, der jetzt demonstrieren geht, genau zu überlegen, mit wem gehe ich denn eigentlich jetzt auf die Straße? Wer hat das organisiert? Was sind die Begründungen für den Protest heute? Und ich habe in manchen Aufrufen schon den Eindruck, dass da die russische Propaganda durchscheint. Also, dass die NATO nun an allem schuld ist, dass die Ukraine doch bitte neutral werden soll, dass da irgendwelche ukrainischen Nationalisten eigentlich für den Krieg nicht zuständig sind, sondern ihn verursacht haben. Und das ist natürlich, da scheint russische Propaganda durch, da würde ich persönlich nicht mit demonstrieren. Also ich denke, man muss genau schauen, wo engagiert man sich und wo nicht. Und man muss klar Ross und Reiter nennen, wir haben hier eine russische Aggression, wir haben jemanden, der alle Regeln der internationalen Ordnung bricht, und das ist Putin, die seine Armee begeht offenbar Kriegsverbrechen schlimmster Art, denken Sie an Butcher, und da muss man, glaube ich, ganz deutlich sein, wo man steht, und deswegen würde ich gegenhalten gegen solche propagandistischen Aufrufe.
Ganz herzlichen Dank. Die Friedensforscherin Dr. Claudia Baumgart-Ochse war das. Danke Ihnen für diese Einordnung und noch ein schönes Osterfest trotz allem.
Das wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiedersehen.
In der Ukraine wird weiter gekämpft. Verschiedene Städte sind in der Nacht wieder von russischen Truppen beschossen worden. Verbunden bin ich jetzt mit Jan-Philipp Scholz. Er ist Korrespondent der Deutschen Welle und zurzeit in Lviv. Ja, Herr Scholz, wie haben Sie denn die vergangene Nacht erlebt?
Die vergangene Nacht war wieder relativ unruhig. Es gab Luftalarm in vielen Teilen des Landes. Und auch hier im relativ ruhigen Westen mussten wir doch dann wieder mehrfach die Luftschutzkeller aufsuchen. Hier in der Ukraine gehen einfach momentan viele davon aus, dass das zum Teil Racheakte der Russen sind. Wie Sie wissen, wurde ja vor kurzem das prestigeträchtige Kriegsschiff Moskau versenkt. Ein wirklich hochsymbolischer Verlust für die Russen. Und Moskau spricht ja auch immer wieder von Sabotageakten, wie sie es nennen, auf russischem Territorium. Also viele Ukrainer nehmen das als klare Racheakte momentan wahr. Aber die schlimmsten Kampfhandlungen sind natürlich weiterhin im Osten des Landes. Eigentlich gehen alle Beobachter davon aus, dass in den nächsten 2-3 Tagen dort eine russische Großoffensive startet, die Präsenz der Russen dort ist massiv und auch in der vergangenen Nacht gab es wieder heftige Kämpfe, vor allem um Luhansk herum. Viele Orte sind ja schon menschenleer dort, aber es versuchen eben weiterhin auch Menschen, die Region zu verlassen, über von den Ukrainern eingerichtete Fluchtkorridore. Und Lokalpolitiker haben auch nochmal dazu aufgerufen, wirklich die Donbass-Region möglichst schnell zu verlassen.
Russland hat ja wohl Protestnoten verschickt, unter anderem an die USA. Darin beschwert sich der Kreml, dass viele westliche Länder die Ukraine mit Waffen unterstützen. In dem Schreiben droht Moskau wörtlich mit unvorhersehbaren Folgen. Wie würden Sie das einschätzen?
Das ist natürlich nicht ganz einfach für mich von hier aus das einzuschätzen. Ernst zu nehmen ist das auf jeden Fall Ukraines. Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja in den letzten Tagen auch immer wieder davor gewarnt, dass Putin von nichts zurückschreckt, seiner Ansicht nach, dass er auch bereit ist, hier in der Ukraine diese sogenannten taktischen Atomwaffen einzusetzen. Viele fürchten hier auch einen Einsatz möglicher Chemiewaffen. Es gab ja schon erste Berichte in Mariupol, die allerdings bisher nicht bestätigt werden können. Aber ganz klar ist eben, je weniger der Krieg nach den Vorstellungen Moskaus läuft und nicht zuletzt wegen des Versenkens des Kriegsschiffs Moskaus ist es eben ganz klar, dass der Krieg überhaupt nicht nach den Vorstellungen von Putin läuft. Desto mehr steigt eben auch die Frustration in Moskau und die Gefahr von Einsatz geächteter Waffen und auch vor einer regionalen Ausdehnung des Konflikts.
In den Regionen, da wo die ukrainische Armee die russischen Truppen erfolgreich zurückgedrängt hat, da ist man ja dabei, den Alltag, wenn man das überhaupt sagen kann, so gut es geht zu organisieren. Wie muss man sich denn das vorstellen, den Alltag zu organisieren in Kriegszeiten?
Das ist natürlich sehr schwer. Hier im Westen, wo noch keine Bodentruppen waren, da gibt es natürlich etwas wie Alltag. Da haben auch Supermärkte auf. Aber wir waren vor einigen Tagen in der Region rund um Kiew unterwegs, also einer Region, die vor kurzem von den Ukrainern befreit wurde und die wochenlang von Russen belagert wurde. Wir waren in der Kleinstadt Makariw, ungefähr 50 Kilometer außerhalb von Kiew. Und da ist an einem Alltag wirklich überhaupt nicht zu denken. Ich würde sagen, 50% der Stadt mindestens waren komplett zerstört. Der Bürgermeister sagt, über 100 Zivilisten kamen ums Leben und die Menschen, mit denen wir da sprechen konnten, die wirkten auf mich alle wirklich sehr, sehr traumatisiert. Viele haben uns berichtet, dass sie mit ansehen mussten, wie ihre Nachbarn auf der Straße erschossen wurden. So schnell wird, glaube ich, in diese Gebiete kein Alltag zurückkehren können.
Vielen Dank. Informationen waren das von DW-Reporter Jan-Philipp Scholz, live aus Lviv.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.